Ich lese den heutigen Predigttext. Philipper 4, Verse 10 bis 23. Dank für die empfangene Hilfe. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allen Anfang an bewiesen, liebe Philipper. Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessaloniki, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt, und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Abschließende Grüße. Grüßt jeden einzelnen Gläubigen im Namen von Jesus Christus. Die Geschwister, die bei mir sind, lassen euch grüßen. Auch alle anderen Gläubigen hier schicken euch Grüße. Besonders die, die im Dienst des Kaisers stehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem von euch.
Liebe Greifbar-Gemeinde, wir haben eben den Schluss des Philipperbriefs gehört und schließen damit heute unsere Predigtreihe Prison Break ab. Jetzt am Ende kommt Paulus endlich zu dem eigentlichen Anlass des Briefes. Er bestätigt nämlich den Philippern, dass ihre Spende angekommen ist. Ich habe alles erhalten, was ihr mir geschickt habt. Das ist die Quittung der damaligen Zeit. Aber es wäre nicht Paulus, wenn er einfach nur diesen Satz auf eine Karte schreiben würde und die abschicken würde an die Philipper. Und so halten auch diese Schlussverse einige große Themen für uns bereit. Auch wird heute wieder deutlich, Paulus sitzt zwar im Gefängnis, und das zum wiederholten Mal im Laufe seiner Apostelkarriere, aber er resigniert nicht. Er ließ sich von den Umständen nicht abhalten. Paulus bricht innerlich aus. Prison Break. Mauern und Soldaten hielten ihn nicht ab, auch aus dem Gefängnis heraus zu wirken und zu reden. Prison Break. Die Botschaft von Jesus durchbricht Gitter und Mauern des Gefängnisses. Prison Break. Es geht dennoch weiter. Mit seinem Brief ermutigt er die Christen in Philippi und auch heute uns hier in Greifswald. Er lehrt uns, vom Denken ins Danken zu kommen, mit Disziplin und einem klaren Ziel vor Augen, Christus nachzufolgen, stolz auf unseren Herrn zu sein, unsere Sorgen bei ihm loszulassen und uns in ihm zu freuen. Mit all dem und noch viel mehr Themen haben wir uns in den letzten Wochen beschäftigt. Und heute? Heute soll es um zwei Themen gehen, wo möglicherweise auch noch so manche Ketten gelöst werden in unserem Denken. Zum einen soll es um die Frage gehen, zufrieden sein in jeder Lebenslage. Geht das? Gilt das auch mir? Und zum anderen die Frage, Was bedeutet denn das Geben und Nehmen, von dem Paulus hier spricht, für unsere Gemeinde? Legen wir also los. Vielleicht ging es euch beim Hören und Mitlesen des Predigttextes auch gerade so wie mir am Anfang. Ich dachte, boah, der Paulus, der spuckt aber auch mal wieder ganz schön große Töne hier. Wenn er sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich kenne alles vom Leben, das Gute und das Schlechte, den Überfluss und harte Entbehrungen, Gesundheit und Krankheit. Ich kann mich mit allem begnügen. Schön für dich, Paulus. Aber ganz ehrlich, mein Leben fühlt sich oft so anders an. Ich sehne mich auch nach diesem Frieden und nach dieser Genügsamkeit, die du hast. Aber wie viele Sorgen habe ich mir in der letzten Woche erst wieder gemacht? Ob ich alles schaffe, ob ich angenommen werde, ob ich den Erwartungen genüge. Wie oft habe ich allein in den letzten Tagen neidisch auf andere geschaut? Oder meine Gedanken kreisten sich um Dinge, die ich mir unbedingt kaufen muss, die ich doch so dringend brauche. Ja, Paulus, und ich kenne es aus eigener Erfahrung und aus Erfahrungen nahestehender Menschen, dass es sich auch manchmal trotz Gebets und trotz Glaubens nicht so anfühlt, als wären wir allen Situationen gewachsen und als würden wir alles überwinden. Manche Situationen sind so schlimm, so verfahren, da frage ich mich, kann Gott da überhaupt noch was machen? Und wenn, wann denn endlich? Da möchte ich sagen, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Aber da kommst du, Paulus, und sagst, du kennst auch solche Situationen. Anscheinend bist du gerade in solch einer Situation. In einem stinkenden, unhygienischen, dunklen Loch von Gefängnis. Abgehalten von deiner eigentlichen Aufgabe. Weißt nicht, wann du wieder rauskommst oder ob überhaupt lebend. Und dennoch sprichst du von Freude und von Gottes Stärke. Und ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass ich dir deinen Frieden nicht abkaufen will. Aber irgendwie ahne ich, dass du tatsächlich diesen Frieden hast, trotz der miesen Umstände, gerade da. Ich ahne und spüre deinen Frieden. Dieses Nest im Baum, das sicher ist, auch wenn der Sturm drumherum tobt. Und ich merke, dass ich mich bisher eher danach sehe, dass kein Sturm tobt. Aber was ich wirklich brauche, ist dieses Nest. Sag mir, Paulus, wie ich diesen Frieden finden kann. Schauen wir mal, ob Paulus mir, ob er uns hier Antwort gibt. Welches Wort ich in unserem Abschnitt, Predigtabschnitt, wirklich tröstlich finde, ist das Wort, das kleine Wort gelernt. Paulus sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Das bedeutet, er konnte es früher auch noch nicht. Diese Erkenntnis ist nicht besonders hilfreich, aber sie ist irgendwie wohltuend. Und zum anderen bedeutet es, wenn er es gelernt hat, dann können es wir auch lernen. Und ich meine, in den Worten von Paulus drei Dinge erkannt zu haben, die uns dabei helfen können, diese Zufriedenheit zu lernen oder ihr ein Stückchen näher zu kommen, diesen Frieden immer wieder anzuziehen. Und das ist zum einen, sind das die Erfahrungen. Als zweites ist das Bewusstmachen meiner Identität. Und das dritte, die Verbundenheit mit Gemeinde. Schauen wir zuerst auf die Erfahrungen. Paulus schreibt, er kennt alles. Satt sein und hungern, Einschränkungen und Überfluss, Entbehrungen und Reichtum. Er kennt die Sonnenseiten des Lebens, aber genauso auch die Schattenseiten. Willkommen sein und Ablehnung, Erfolg und Enttäuschung, Stärke und Schwachheit. Mit allem ist er vertraut. Alles hat er erlebt, alles hat er durchlebt. Und da waren viele schwere Tage dabei. Aber nach diesen Tagen scheint er sagen zu können, ja, Gott war da. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat er mich da durchgebracht. Hat er mir geholfen, diese Zeit zu überstehen. Hat er mich von Situation zu Situation stärker und mutiger werden lassen. Paulus ist gewachsen. Und dadurch kann er vor und auch in der nächsten Herausforderung sagen, ich habe Gott bisher als treuen Versorger erlebt, der mit mir ist, die ganze Zeit und so auch jetzt und so wird es auch weiter sein, auch in dieser neuen Herausforderung. Das glaube ich und darauf vertraue ich und daran halte ich mich fest. Denn ich weiß, mein Frieden hängt nicht an dem, was ich habe oder nicht habe. Mein Frieden hängt nicht daran, ob ich Erfolg habe oder nicht, was ich tue oder nicht. Mein Frieden hängt nicht daran, ob ich Gott spüre oder nicht und ob ich leide oder nicht. Mein Frieden hängt an Jesus, der ebenfalls die Sonnenseiten und Schattenseiten kennt. Wer letzten Sonntag in der Stadthalle war und durch diesen Ostergarten gelaufen ist, der wird diesen Kontrast vielleicht noch in Erinnerung haben. Erst dieser Jubel, der Jesus entgegenhallte. Die Menschen empfingen Jesus voller Begeisterung und Hoffnung in Jerusalem. Daran denken wir heute an Palmsonntag. Jesus wurde wie ein König behandelt. Und dann, ein paar Tage später nur, wollte ihn keiner mehr kennen. Ablehnung, Verrat, Verleugnung, Spott und Hass, Verurteilung. Plötzlich schlug ihm all das entgegen. Dabei ist er dasselbe, Palmsonntag und Karfreitag. Jesus weiß, wie es ist, heute so und morgen so behandelt zu werden. Jesus weiß, wie es ist, festgenagelt zu werden, im Regen zu stehen, hängen gelassen zu werden. Er kennt das Gefühl, von aller Welt und schlimmer noch von Gott verlassen zu sein. Jesus versteht uns wie kein anderer in unseren Gefängniszeiten. Er ist selbst einen furchtbaren Leidensweg gegangen, und zwar bis zum bittersten, äußersten Ende, damit wir ihn nicht bis zum bittersten Ende gehen müssen. Uns steht nicht mehr der Tod, sondern das Leben bevor, bei Gott. Jesus hat uns dieses Leben erkämpft. Den Sieg feiern wir nächstes Wochenende. Und genau diese Gewissheit gibt ihm Paulus die Freiheit, sich sowohl über gutes Essen und schöne Momente freuen zu können, als auch Hunger und ungewisse Zeiten auszuhalten. Weil er weiß, das Größte kommt erst noch. Er muss sich nicht an die Dinge dieser Welt klammern, sondern er lässt sich genügen an dem, was er hat. Er ist zufrieden und das in jeder Lebenslage, weil er durch Jesus Frieden mit Gott hat. Und das gilt auch uns. Prison Break. Wir haben Frieden mit Gott, weil Jesus die Mauer zwischen Gott und uns abgerissen hat. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, zu unserer Identität. Als Christen gehören wir zu Christus, so sagt es ja der Name. Und wie unser Familienname uns eine Identität und Geschichte gibt, so auch die Bezeichnung Christ. Und ich bin stolz, eine Christin zu sein, zu Christus zu gehören. Und es bedeutet, mit ihm zu leben. Mein ganzes Leben so eng mit ihm zu verflechten, dass es nicht mehr zu trennen ist. Durchwoben von Christus, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Großzügigkeit, von seiner Weisheit und Wahrheit. Das möchte ich sein. Und das gelingt mir noch nicht immer. Und es ist manchmal auch nicht sichtbar. Aber daran will ich wachsen. Durchwoben von Christus zu sein, bedeutet eben auch, nicht allein aus meiner Kraft zu leben, sondern aus seiner. Und auch in den schmerzlichen Momenten, wo ich mir meiner Schwachheit bewusst werde und wo ich von dieser Ohnmacht übermannt werde, dann zu wissen, das ist nicht alles. Paulus sagt hier, nichts ist mir unmöglich. Und damit bezieht er sich auf die verschiedenen Lebenslagen. Keine Lebenslage ist mir unmöglich durchzustehen, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Oder wie Luther es übersetzt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Felix hat vor 2 Wochen schon mal über Identität gepredigt. Und er hat da unter anderem das Gedicht von Bonhoeffer aus dem Gefängnis aufgegriffen, der die Frage stellt, wer bin ich? Bin ich so, wie meine Mitgefangenen mich sehen, gelassen und heiter, fest, standhaft und freundlich? Oder so, wie ich mich fühle, schwach und ohnmächtig, krank, hungrig, zornig? Und genau diese Frage stellen wir uns vielleicht auch immer wieder. Und hat sich auch Paulus gestellt. Wer bin ich eigentlich? Und es ist okay, diese Gefühle der Schwachheit und Ohnmacht zu haben. Das ist okay, denn sie sind real. Wir sind nicht jeder Situation gewachsen. Aber es ist auch real, dass Gott bei uns ist und dass seine Kraft uns in unserer Schwachheit stark macht und wir dadurch nach außen etwas anderes strahlen und sein können, als was wir fühlen. Wenn wir nur auf uns schauen, dann sehen wir einen Menschen, dem vielleicht vieles, aber bei weitem nicht alles möglich ist. Einen Menschen, der verletzlich ist und schwach. Aber wenn wir Gott neben und in uns sehen, dann sehen wir ein Kind Gottes, das aus der Kraft seines Vaters lebt. Bonhoeffer endet sein Gedicht mit den Worten: Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Das ist meine Identität. Zu ihm gehöre ich. Und das will ich mir immer wieder bewusst machen. Gerade dann, wenn alles hart auf hart kommt und ich nicht mehr weiß, was oben und unten ist. Dann will ich mich meiner Identität wieder bewusst machen. Und vielleicht nehme ich mir dann als Hilfe meine Taufkerze, hole mein Taufvers wieder in Gedächtnis und bete dann einfach nur: Wer ich auch bin, Jesus, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Mach du mich stark, Christus. Das ist mein Gebet. Und vielleicht bete ich dieses kurze Gebet einfach dann Wochen oder Monate lang. Und möglicherweise ändert sich an meiner Situation äußerlich nichts. Auch Paulus war noch im Gefängnis. Aber ich möchte mich öffnen für Gott. Für sein Wirken, für seinen Blick, für seinen Frieden. Ich möchte die Augen auf ihn richten. Und mir bewusst machen, nicht die Umstände regieren mich, auch wenn es den Anschein macht, sondern Gott, zu dem ich gehöre. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen, das Fundament unseres Lebens ist nicht unser erfolgreiches Tun, sondern Jesus, sein Tun, sein Weg durch Leid und Tod ins Leben. Zu ihm gehören wir. Und es gilt auch in Situationen, wo wir nichts tun können, sondern einfach nur auf unsere Identität zurückgeworfen sind. Wir sind sein. Wir sind sein. Und das nicht nur ich allein oder wir allein, sondern zusammen mit vielen anderen gehören wir zu Christus. Wir gehören zu einer großen Gemeinschaft. Und ich habe den Eindruck, dass auch dieses Bewusstsein dem Paulus Kraft gibt, ihm hilft, geduldig zu sein und mit seiner Situation klarzukommen. Denn er weiß, auch wenn er seinem Auftrag gerade nicht nachkommen kann, da draußen sind Leute, die den Menschen von Jesus erzählen. Er tut seinen kleinen möglichen Beitrag im Gefängnis. Und ansonsten muss er warten. Und auch wenn die Philipper erst nach längerer Zeit ihm Hilfe zukommen lassen können, trägt diese Gemeinschaft schon vorher. Denn sie haben für ihn gebetet. Davon gehe ich aus. Und das hatte Kraft für ihn. Das trägt ihn durch. Diese Grüße, die am Ende des Briefes kam, über die lesen wir immer so schnell hinweg. Zumindest geht mir das so. Und mir ist es jetzt bewusst geworden, dass sie eigentlich ein Ausdruck sind für diese große Gemeinschaft, die dahinter steht. Wenn er hier schreibt, die Leute, die hier bei mir sind, sogar die, die im Dienst des Kaisers stehen, lassen euch grüßen. Und grüßt ihr auch alle Gläubigen. Da steckt so viel drin. Obwohl die Menschen sich nicht persönlich kennen, heißt das trotzdem, wir gehören zusammen. Es ist die Vergewisserung, ich stehe nicht alleine da, sondern wir stehen zusammen. In meiner Leipziger Gemeinde war es immer üblich, dass bei den Ansagen im Gottesdienst nachgefragt wurde, hat denn jemand Grüße mitgebracht? Und dann haben die Leute, die vielleicht in ihrer Heimatgemeinde waren oder die irgendwie Leute aus anderen Gemeinden getroffen haben, haben die Grüße übermittelt. Und ich finde, es drückt auf eine schöne Art und Weise aus, wir gehören zusammen, wir beten für euch. Diese Grüße sind nicht nur nettes Geplänkel, sie sind eine Erinnerung. Wir sind mehr als die 70 Leute, die hier sitzen. Wir sind mehr als die 2, 3, die wir hier zusammen sind, vor Ort. Da ist noch mehr, da ist noch was Größeres. Und ich bin mir sicher, dass auch dieses Bewusstsein dem Paulus geholfen hat, sich mit seiner Situation zufrieden zu geben, weil er wusste, das ist nicht alles. Und erst recht hängt nicht alles von ihm nur ab. Und das kann auch uns immer wieder ruhig machen und Frieden geben. Das war ein sehr langer erster Teil. Jetzt etwas kürzer der zweite. Paulus spricht hier von dem Verhältnis, von einem Verhältnis zwischen ihm und der Gemeinde, das von Geben und Nehmen geprägt ist. Was steckt da dahinter? Und was bedeutet Geben und Nehmen für uns als Gemeinde? Wie wir vor einigen Wochen gehört haben, ohne Baguette und Käse hätte unser lieber Paulus wohl nicht die Wochen und Monate im Gefängnis überlebt. Er war angewiesen auf die Hilfe und Verpflegung von außen. Und eigentlich war er viel lieber ein Verfechter davon, sich selbst zu versorgen. Aber zu der Gemeinde in Philippi bestand anscheinend ein solches Vertrauensverhältnis, dass er keine Angst darum hatte, ob jetzt irgendwie schlechte Abhängigkeiten da entstehen oder Machtverhältnisse. Und so nahm er ihre Gaben dankbar an. Er freut sich über ihre Spende, lobt es als eine Sache, mit der sie Gott eine Freude machen und spricht ihnen zu, dass sie selbst sogar den größten Gewinn davon haben. Aber das ist nicht der Punkt, auf den ich jetzt eingehen will, sondern mir geht es um dieses Prinzip des Gebens und Nehmens. Obwohl Paulus sagt, ich komme schon klar mit meiner Situation, sagt er trotzdem auch, dennoch ist es gut, dass ihr Anteil nehmt an meinem Leiden, an meiner schwierigen Lage, dass ihr euch um mich sorgt und selbst dafür Mangel in Kauf nehmt. Teilen und aufeinander achten oder sogar, wie hier im Griechischen steht, Gemeinschaft im Leiden haben. Das zeugt von tiefer Verbundenheit und von Vertrauen. Und was sagt uns das? Gar nichts Neues. Wir tragen als Geschwister Verantwortung füreinander. Und besonders für die, denen es mangelt. Wir werden daran erinnert, dass wir aufeinander angewiesen sind und dass wir das ruhig auch zeigen können. Und das fällt uns manchmal ganz schön schwer. Zumindest geht es mir so. Ich helfe unglaublich gern anderen. Und wenn jemand mit einer Bitte auf mich zukommt, dann ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, demjenigen zu helfen. Und das mache ich von Herzen gerne. Gleichzeitig fällt es mir total schwer, andere um Hilfe zu bitten. Ich will ja nicht stören. Ich will ja niemandem zur Last fallen. Denke, ich muss doch alles allein hinkriegen. So ein Blödsinn. Das muss ich mir selbst immer wieder sagen. Und manchmal schaffe ich es dann auch, mich selbst zu überwinden. Aber im Grunde ist es uns geboten, dass wir beieinander Hilfe suchen. Ich anderen auch von meinem Leiden und von meinem Mangel erzähle. Und das aus einem ganz logischen Grund. Gott hat uns alle mit unterschiedlichen Gaben, mit unterschiedlichen Fähigkeiten und unterschiedlichen Stärken und Schwächen ausgestattet. Und auch mit unterschiedlichen geistlichen Gaben. Niemand kann alles. Wir sind aufeinander angewiesen. Und das ist gut so. Es wäre sonst ganz schön einsam. Wir gehören als Gemeinde zusammen. Und da müssen wir noch nicht mal alle Freunde sein oder uns super kennen. Durch Jesus sind wir auf eine andere, tiefere Ebene miteinander verbunden. Und auf dieser Grundlage übernehmen wir Verantwortung füreinander. Deshalb fordern wir voneinander vielleicht auch mehr, als Freunde oder Arbeitskollegen es tun. Aber genauso soll Gemeinde sein. Aber dass dieses Vertrauen und diese Verbundenheit wächst und da ist, dazu können wir selber gar nicht so viel tun. Darum müssen wir Gott immer wieder bitten, es uns vom Heiligen Geist schenken lassen. Aber was wir tun können, ist uns dafür zu öffnen, uns selbst anderen zu öffnen. Und deshalb möchte ich zum Schluss euch mit zwei, eigentlich drei Aufgaben für die neue Woche herausfordern. Die erste Aufgabe ist, überlege dir, wo dir etwas gerade fehlt, wo du einen Mangel vielleicht gerade spürst, wo du Hilfe oder Unterstützung brauchst. In materieller Hinsicht, in geistiger Hinsicht, geistlicher Hinsicht. Und bitte jemanden ganz konkret, dir diese Hilfe zu geben. Und trau dich, denn es ist okay, auf andere angewiesen zu sein. Und die zweite Aufgabe ist, überlege, was Gott dir gegeben hat. An Möglichkeiten, an Fähigkeiten, an Zeit, was jemand anderes gerade braucht. Und biete es ihm an oder überrasche denjenigen damit, was du siehst. Sei wach dafür. Bitte Gott, dir die Augen zu öffnen dafür. Gott sorgt durch dich für jemand anderen. Und so wird er genauso für dich sorgen. Und als dritte Aufgabe, quasi die Zusatzaufgabe, tauscht euch darüber demnächst in euren Kleingruppen aus, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt, wo ihr vielleicht auch eigene Grenzen überschritten habt, euch getraut habt, auf andere zuzugehen. Und tragt miteinander möglicherweise auch Enttäuschungen, wo ihr keine Hilfe bekommen habt oder wo jemand eure Hilfe nicht wollte. Ermutigt euch zu gegenseitigem Geben und Nehmen. Gemeinde funktioniert nur gemeinsam. Wir sind zusammengestellt. Und gemeinsam lasst uns Gott die Ehre geben. Mit dem, wie wir füreinander da sind und mit dem, wie wir auch die Gaben der anderen annehmen. So wie der Paulus. Amen.